Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo, und hier sind wir wieder in der Plattform und heute bei mir zu Gast der Siegfried Ruß. Und wir unterhalten uns heute über das kleinste Spätzle-Museum.
Richtig.
Hallo, Herr Ruß. Ja, genau, das kleinste Spätzle-Museum der Welt. Da hören wir gleich mehr davon. So, und jetzt sind wir wieder da in der Plattform und heute bei mir zu Gast, wie gesagt, der Herr Ruß vom kleinsten Spätzle-Museum der Welt. Und jetzt habe ich vorhin schon gedacht, was kann man denn über so ein kleines Spätzle-Museum auch alles erzählen? Aber wir haben im Vorhinein schon ganz viel tolle Sachen gesprochen und ich habe schon ganz viele Sachen erfahren. Und im Laufe der Sendung dürft ihr jetzt einfach auch noch ganz viel erfahren vom Herr Ruß. Ja, dann erzählen Sie doch mal, wie kommt man denn dazu, ein kleines Spätzle-Museum zu machen?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Also ich bin ja an sich hauptberuflich Kochbuchautor und mein erstes Kochbuch hat geheißen Die Schwäbische Spätzle-Küche, das 1981 erschienen ist. Und natürlich interessiert man sich dann später auch für die Gerätschaften. Und da habe ich mal was geschenkt gekriegt von Verwandten. Da war ich auf Flohmärkten und da hat man immer was mitgenommen. Dann haben mich mal Buchhändler angefragt, ob ich was ihnen geben könnte, um die Schaufenster zu dekorieren, wenn sie die Bücher drin gehabt haben. Und dann ist die Sammlung immer größer geworden. Und eines Tages hat man gesagt, Mensch, dann mach doch mal ein Museum. Und die Stadt Ulm hat da kein Interesse daran gehabt, irgendwelche Räume zur Verfügung zu stellen, obwohl der Ulmer Spatz ja an sich das Aushängeschild wäre, also Spatz der Spatz. Ne? Aber dann haben wir halt im Kornhäusle, in der Creperie, da drüben in der Kornhausgasse, oben im ersten Stock war noch so eine kleine Nische mit 3 Quadratmeter ungefähr. Und dann haben wir da ungefähr 50 bis 60 Gerätschaften da untergebracht, an der Wand, an der Decke, und wo es Platz hat. Und alles ist kostenlos natürlich, der Eintritt. Ne?
Ja, das hört sich ja jetzt schon sehr interessant an. Jetzt erzählen Sie doch mal ein bisschen über diese Geräte. Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich kenne mich ja nicht ganz so gut aus mit diesen Spätzle. Ich kenne halt einen Spätzlesdrucker, dann so ein Brett zum Schaben und so einen Teller, wo man die reinschaben kann. Von Tupperware gibt es jetzt, glaube ich, auch was, wo man so Knöpfle oder so machen kann.
Also, ganz am Anfang hat man die Spätzle mit den Händen gemacht. Ne? Da gab es die sogenannten zupfte Spätzle. Da hat man einfach den Teig ausgerollt, wie so daumendick. Mhm. Und dann haben die Frauen das immer so abzupft, mhm, ne, einfach, und haben es ins Wasser geworfen. Und das waren wahrscheinlich die ersten Spätzle.
Ja, wie sind die da drauf gekommen, überhaupt so einen Teig zu machen, irgendwie, dass das jetzt was...
Es wird vermutet, früher, wenn die backen, haben auf der Alp in den Backhäusle, hat man am Schluss immer diese aus Holz bestehende Teigwannen ausgeschert. Da sind auch die Scharkuchen entstanden, das ist die spätere Platz, ne, und dünne.
Was ist das, Platz?
Platz ist wie Pizza.
Ah,
ja, also okay. Da haben wir einfach den Teig zusammengeschaut, was an der Wand, und haben wir da auf ein Blech, und haben wir dann die reingeschoben, ein bisschen Kümmel drauf und ein bisschen Rahmen und manchmal auch Zwiebelröller drauf, und das haben wir dann einfach gegessen. Und im Winter haben sie zum Beispiel die Hutzle gekocht und verrieben zum Brei und hat es dann drauf geschmiert, und dann haben sie im Winter dann auch einen süßen Kuchen gehabt. Ne?
Was sind Hutzlen?
Bitte? Getrocknete Birnen.
Ach so, okay. Also ja, ich muss da halt fragen. Ich weiß ja nicht, was das heißt. So.
Ja, also, und da hat man dann diese Wannen aus Holz, ja auch mit kochendem Wasser, ausgespült. Und dann haben wir festgestellt, dass der Teig sich, dass der fest wird, ne, irgendwie. Und dann haben wir das probiert, konnte man essen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, machen wir noch einen Kessel Wasser und schmeißen das mal einfach rein. Und so sind die dann entstanden, die Nudeln. Es waren ja keine Nudeln, es waren die ersten Nudeln, aber die heißen Spätzle. Ne?
Mm. Das ist ja interessant.
Ja, der Ulmer Odel Eicher, der berühmte kreative Mann hier, Designer, der hat im Interview mal gesagt, die Spätzle ist die Urnudel überhaupt. Mhm. Aus diesem Teig, aus diesen Teigformen hat man dann später Geräte entwickelt und hat dann den durchpresst und hat dann Nudeln gehabt. Ne? Mhm. Aber die waren für die armen Leute an sich kaum zu kaufen. Und deswegen haben die ewig Spätzle gemacht. Man hat gesagt, die armen Leute Nudeln, hat man gesagt. Ne? Mhm. In Stuttgart zum Beispiel ist bekannt, dass bei Regierungsessen noch lange Zeit, bis in unser Jahrhundert rein, Spätzle nicht erwünscht waren, weil die so einen armen Leute-Geschmack gehabt haben. Ne?
Aha.
Ja, ja. Und heute sind sie hoch wohl gelitten und gegessen.
Ja, ja, genau. Heute sind sie ganz berühmt, unsere Spätzle, gell? Ja, ja. Überall, wo man hinkommt.
Heute heißt es Nationalspeise, Spätzle, ja.
Genau, so ändern
mit
sich
Spaghetti
die Zeiten.
Mit Spaghetti in Italien.
In Italien, ja. Ja, und was war denn dann so, also am Anfang haben sie es mit der Hand gezupft, ja. Und dann kam das Brettle, oder?
Dann kam das Brettle, mhm. Ja, genau, dann kam das berühmte Spätzle-Brett, weil man dann, irgendjemand hat mal festgestellt, wenn man das so ein Teig auf so ein Brett tut, mhm. Und das mit einem Messer runterschabt, dann ist der Teig einfach dünner, mhm. Und nicht so batzig, mhm. Ne? Und dann hat sich das also durchgesetzt mit der Zeit, das war jahrhundertelang das Gerät überhaupt nicht. Man hat also der war vorne angeschrägt, das Brett, und dann hat man das zuerst ins kochende Wasser rein, dann hat man oben einen Teig drauf, so 3-4 Löffel voll, und dann hat man dann mit dem Messer oder mit einem Blechschaber so runtergestrichen nach vorne und hat es dann weggeschabt. Damit es weg war, hat man es wieder runtergeschabt, ne, bis das Brett dann leer war.
Mhm. Ich habe mir das mal angeguckt im Internet, weil ich habe nämlich letztes Jahr an Weihnachten so ein Brettchen geschenkt gekriegt, so ein Spätzles Brettchen. Aber ich habe es Ihnen ja vorhin schon gesagt, sie ist immer noch eingepackt. Ich habe es ich habe es noch nicht rausgeholt, ja. Aber ich habe es mir im Internet schon mal angeguckt, wie das funktioniert, ja. Eben.
Die Menschen meinen, das sei furchtbar schwierig, es ist gar nicht.
Ich glaube, das ist eine Übungssache.
Ich muss die Überwindung. Hm. Weil natürlich am Anfang, wenn man da runterschabt, das ist jedes Spätzle ist nicht anders. Ne? Hm. Also individuell, wie der Schwab halt auch ist. Ne? Und da kann schon passieren, dass mal eine dicke Spätzle reinkommt. Das kann man genauso gut essen, aber der Könner will natürlich lauter feine, und da haben die Leute Angst, dass sie sich blamieren.
Ja, das ist halt wie mit der geraden Gurke, gell? Die krumme Gurke, die ist ja nicht salonfähig, da braucht man gerade Gurken, aber das ist halt einfach die Natur. Ja. Und da ist es halt mal so oder mal so, und bei den Spätzle auch. Ja. Also keine maschinellen Spätzle, ja. Sondern ganz natürliche.
Also das war, wie gesagt, das war das erste Gerät jahrhundertelang. Mhm. Weil erst, wo dann die Industrie angefangen hat, hier zu arbeiten bei uns, dann hat man aus Eisen die Maschinen dann gemacht. Ne? Das war Ende des 19. Jahrhunderts, hat es erst angefangen.
Mhm. Und was war dann die erste?
Die erste Maschine, die ich in meiner Sammlung habe, die älteste ist so 1910, 1920, da nennt sich Spätzler. Das steht, also ein Riesengerät, das steht auf drei Füßen, in der Mitte hängt so ein Kolben und oben ist ein Triebel, wo man das dann reindreht. Also man sagt auch zwei Weiber Hilfsgerät, weil der eine Frau muss das Gerät halten, so schwer ist es, und die andere muss oben den Triebel da drehen, und dann kommen unten die Spätzle raus. Eine umständliche Sache, aber das war Fortschritt.
Mhm. Ja. Ja, ja. Und gleich erfahren wir noch mehr drüber. Ja, und zurück in der Plattform. Und heute bei mir zu Gast ist der Siegfried Ruhrs. Und wir reden über das kleinste Spätzle-Museum der Welt. Und nicht nur darüber, wir reden auch heute noch über ganz viele interessante Sachen, die auch mit Spätzle irgendwo zu tun haben. Gell?
Ja.
Ja, jetzt sind wir bei den Gerätschaften stehen geblieben.
Ja. Das war also der absolute Hit damals in den 20er, 30er Jahren, diese Spätzle-Maschinen, die also wie eine Riesenspinne aussehen, also und schwer zum Handhaben sind, auch zum Reinigen. Und da kam ja auch der Fortschritt, und dann hat ein findiger Kopf da diesen Spätzle-Drücker erfunden. Ne? Das heißt der Spätzle-Schwab. Mhm. Da gibt es halt auch verschiedene Ausführungen, da kommen ein bisschen handgemachte Spätzle raus oder. Und die gibt es ja überall in der Schweiz, in Österreich gibt's ja auch Spätzle. Ne? Das waren die Drücker, und das war lange Zeit das führende Gerät. Dann haben sie entdeckt die Spätzle-Hobel. Das ist also wie so ein Rettichhobel, sieht es aus, mit einer Schaber oben drauf. Und da sind unten Löcher drin. Und da tut man den Teig in den Schaber rein und fährt dann hin und her. Und dann fällt der Teig ins Wasser. Ist gut, wirklich leicht zu handhaben und gut zu reinigen, finde ich. Und da gibt es zwei verschiedene Hobel, da muss man aufpassen, wenn man da einen kauft. Da hat einer hat nur Löcher, das ist für die Knöpfle. Ne? Knöpfle sind ja die Tropfen, die Tropfenspatzen da. Und das andere hat unten so Haken dran und es gibt dann die Spätzle. Also es gibt zwei verschiedene Hobel. Na, in der Zwischenzeit gibt es auch die Teller, die man draufsetzen kann mit Löchern. Man tut es einfach so durchschmieren oder ganz faule kaufen sie die fertige Spätzle.
Ja, da gehöre ich zur vorletzten und zur letzten Kategorie. Aber irgendwann probiere ich das aus mit dem Plättchen. Ja, und jetzt haben wir ja vorhin auch noch ganz, was ja auch ganz interessant ist, wir haben es vorhin auch, wo wir so uns unterhalten haben, haben wir auch festgestellt, dass man die Spätzle früher einfach auch mit Dinkelmehl gemacht hat. Und das ist eben der Vorteil, wenn man die Spätzle selber macht, dann kann man Dinkelmehl nehmen und muss nicht das Weizenmehl essen.
Also man muss grundsätzlich sagen, erst im 20. Jahrhundert ist langsam der Dinkel auf der Alp verdrängt worden durch den ertragreicheren Weizen. Ne? Früher gab es auf der Alp nur Dinkel. Also da haben wir den Weizen so gut wie, der war total unbekannt. Ne? Der Dinkel hat da oben für die Bauern einen riesen Vorteil gehabt. Zum Beispiel, man sagt immer, wenn so Unwetter sind, dann drückt sie den Weizen so auf den Boden runter. Ne? Das war beim Dinkel auch so, weil Dinkel war viel länger und hat dünnere Halme gehabt. Und er hat gelagert. Ne? Und der Weizen zum Beispiel hat angefangen schimmeln und zum Teil faulen oder das Ungeziefer zu fressen. Das kann beim Dinkel nicht passieren, weil der hat so einen starken Spelz, dass also da kein Schimmel sich entwickeln kann. Ne?
Jetzt müssen Sie unseren Zuhörern noch schnell erklären, was ein Spelz ist.
Ein Spelz ist die Schale um das Korn herum. Der Spelz war früher auch ein sehr wichtiges Material auf dem Bauernhof. Man hat zum Beispiel die Matratzen gefüllt, das macht man ja heute noch bei den Kindern, ne? So die Dinkelmatratzen, so kleine Kissen. Man hat die Eier auf den Markt transportiert, indem man Spreuer rein hat in die Körbe und die Eier da drauf gesetzt. Man hat die Schweine zum Fressen gegeben, was auf die Äcker ausgebracht als Dünger. Also der Spreuer, ja, nichts verkommen, Lauerzkreis, ne? Das ist alles verarbeitet worden.
Ja, richtig so.
Und der Dinkel hat natürlich den riesen Vorteil, dass er keine Allergien hervorruft. Ne? Der Weizen, also meine Frau zum Beispiel, kann kein Weizenbrot essen, die isst nur Dinkelbrot. Ne? Dinkel ist deswegen auch ausgestorben, weil er hat oben an der Ähre ja nur zwei Seiten mit Körner. Der Weizen, wenn Sie mal guckt haben, hat er vier. Ne? Das ist ja viel ertragreicher. Und bei der Ernte ist es so, dass der Weizen von den Getreidemäher gemäht wird und gleich gedroschen. Ne? Der Dinkel, den kann man nicht dreschen, also mit den Maschinen. Man reißt eben die Körner runter, die speziell in spezielle Dinkel Maschinen entspelzt werden müssen. Ne? Und das alles zusammen ist ein separater Arbeitsgang beim Ding, deswegen ist er teurer. Aber besser.
Ja, aber jetzt wissen wir wenigstens auch mal, warum der Dinkel teurer ist, gell?
Ja.
Ist also gerechtfertigt.
Ja, er ist nicht so ertragreich wie der Weizen und hat einen extra Arbeitsgang.
Aber ist eben viel gesünder.
Und schmeckt halt viel besser. Ja. Hat das Mehl, also die Gebäcke haben so leicht nussigen Geschmack. Ne? Also es gibt, 1960 war also Dinkel auf der Alp verschwunden. Und da gab es so alte Bauern, die haben gesagt, ja, das Brot schmeckt nicht mehr so gut wie früher. Oder haben sie so gewütet, unsere Fortschrittsleute, und haben kein Saatgut aufgehoben vom Dinkel. Ne? Also man konnte ihn nicht mehr anbauen. Nur in der Schweiz, ja, die Schweizer, ne, clever wie sie sind, haben oben in die Berge Dinkel weiterhin angebaut, weil das ist auch so was vom Dinkel. Er wächst in Höhen, wo der Weizen nicht mehr wächst. Man kann ihn also oben in die Berge anpflanzen. Ne? Und dann sind sie rübergefahren, die einzelnen Bauern, und haben einen halben Zentner Weizen rübergeschmuggelt, damit sie auf der Alp wieder Dinkel anbauen können. Ne?
Dinkel so haben sie rübergeschmuggelt. Ja, das sieht man mal. Gell? Das Alte ist nicht immer das Schlechteste. Oder das
heute züchten sie ja in Stuttgart, Hohenheim. Da wird wieder jetzt neue Dinkelsorten gezüchtet. Das Schwabenkorn zum Beispiel haben sie jetzt ganz groß wieder rausgebracht. Und es ist also wie Saatkorn wieder genügend da. Dinkel ist vielleicht auch noch zu erwähnen. wird als Grünkern, Grünkern ist Stingel. Mhm. Viele wissen das gar nicht.
Ah, das wusste ich auch nicht.
Nee?
Nee.
Ah, hi.
Ja, sag ich doch, ich erfahre hier ganz viel
da
heute.
Ich vor, oder? Und der Dingel, wie der früher also gelagert hat, wenn so Unwetter war, dann haben die Bauern, damit er nicht am Schluss doch verfault, haben den dann grün geerntet und haben den in die Öfe getrocknet und haben den gemahlen und haben dann so Brei gemacht, ne? Also so den das Mus. Und heute wird er oben bei Bad Mergentheim viel Dingel angepflanzt. Da hat es einen riesen Darren, sie stehen da im Freien, weil da ist unten ein Feuer und ein Blech drauf mit Löchern. Und dann wird der Dingel, der Grünkern, dann getrocknet. Und davon tut dann Firma Maggi zum Beispiel Suppen und Soßen herstellen. Mhm. Grünkern, Dinkel.
Ah ja. Ja, interessant. Also bleiben Sie unbedingt dran. Wir erfahren noch ganz arg viel Sachen. Ja, heute zu Gast in der Plattform ist der Herr Siegfried Rohrs vom kleinsten Spätzle-Museum der Welt.
Im Kornhäusle in Ulm.
Und sagen Sie doch auch gerade mal die Öffnungszeit, wann man da rein kann.
Also das Kornhäusle ist ja Grepperie, ne? Das hat also jeden Tag von Montag bis Freitag nur abends offen, ab 17 Uhr bis um 11 Uhr. Ne? Und Samstag und Sonntag ist von 11:30 bis abends um 10, 11. Da ist schon ganz tags offen.
Genau, und in der Zeit kann man sich dann eben auch dieses kleinste Spätzle-Museum der Welt angucken.
Ja,
ja, und jetzt haben wir schon ganz interessante Sachen gehört, nämlich, dass Sie 60 Maschinen sind, das glaube ich, haben Sie gesagt.
60 Gerätschaften, ja.
60 Gerätschaften, ja, ja. Wie man eben Spätzle herstellen kann. Also das hört sich schon sehr interessant an. Und jetzt haben Sie uns gerade eben erzählt, über Dinkel haben Sie uns ganz interessante Sachen erzählt, dass es eben so dieses Urkorn ist und dass man das jetzt wieder zurückgeholt hat. Und wieder, dass das wieder angebaut wird hier bei uns.
Der Dinkel ist ja dann auf einmal in Mode gekommen, zuerst über die Reformhäuser. Als in die Diätküchen ist er dann wieder eingeführt worden. Und die Leute haben entdeckt, der schmeckt wirklich besser, also hat einen anderen Geschmack. Und früher, das typische Dinkelgebäck war früher zum Beispiel Wasserwecken oder Sälen. Mhm. Das war nur Dinkelmehl, weil der Dinkel hat einen unheimlich hohen Kleberanteil und dann der Teig fließt so ein bisschen weg. Man muss dann ziemlich gut verarbeiten, damit er dann Konsistenz kriegt. Ne? Früher hat man ja im Winter dann Spätzle gemacht mit dem Dinkelmehl und der Kleber hat dann das zusammengehoben und leider war da kaum Eier drin. Ne? Mm. Jetzt kommen wir zum Thema Eier. Ne?
Ja, genau.
Früher haben die, also noch in meiner Jugend, da haben ja die Hühner im Winter haben die keine Eier gelegt. Ne?
Da war ich schon sehr erstaunt drüber.
Ja, heute ist es selbstverständlich, dass...
Ja, ich habe das jetzt das erste Mal von Ihnen gehört, dass Hühner im Winter keine Eier gelegt haben. Das war mir nicht klar.
Ich sage, heute sind die umgezüchtet, heute werden die ja bestrahlt, dass die immer in Action sind. Ne? Bei denen ist immer früher und wollen Eier legen und brüten und dann werden die Eier gestohlen. Ne?
Ah, ja.
Also da war es dann so, dass im Herbst, so im November, die Bäuerin so ein Holzfass zum Beispiel genommen hat und hat da so eine Gipsbrühe angerührt und da hat sie dann die Eier reingelegt. Ne? Und die haben das Ei dann abdichtet und dann hat sie bis in Januar, Februar hat sie dann da Eierkohl zum Kuchen backen. Mhm. Am Schluss waren die also nicht mehr so toll, da haben sie was noch zum Backen genommen. Ne? Mhm. Ja. Andere Methode war einfach einfetten, haben die Bäuerin gemacht und haben es dann in Asche eingelegt. Ne? Da haben sie auch dann überdauert bis im Januar zum Beispiel.
Das ist Wahnsinn, gell? Und heutzutage, da denken die, wenn sie ihre Eier mal 2 Wochen im Kühlschrank haben, dann müssen sie rausschmeißen, weil sie nicht mehr gut sind.
Man braucht sie gar nicht in den Kühlschrank rein. Ja. Also ich habe mit einem gesprochen vom WKD, der hat gesagt, das ist überhaupt nicht nötig. Mhm. Die halten lustig 3-4 Wochen. Also wenn man es da irgendwo hinstellt, muss man ja gerade in die Sonne stellen. Ne?
Mhm. Also ich habe schon gehört, dass man eben, wenn man sie mal im Kühlschrank gehabt hat, dann sollen sie im Kühlschrank bleiben. Also man soll da nicht wechseln anscheinend.
Weiß ich nicht. Also ich tue es nie in den Kühlschrank. Also, wir tun es nicht in den Kühlschrank.
Ja, ich habe sie immer im Kühlschrank.
Weil die gehen so frisch weg bei uns im Kornhäuse, dass sie vielleicht 3-4 Tage rumstehen.
Ja, bei Ihnen im Kornhäuse.
Wir haben, das ist wichtig, wir haben nur Bio-Eier, gell, oben von der Alp, also keine Legebatterien hier. Da legen wir dann schon Wert drauf. Ne? Gutes Ei ist wichtig.
Ja, das gibt dann auch bessere Spätzle.
Gibt auch bessere Spätzle natürlich. Ja. Das war ja interessant, da habe ich mal was gehört. In Meerstetten oben hat mir auch einer erzählt, der Bäuerin, da hat der Bauer gefragt, Mensch, heute gibt's aber gute Spätzle. Dann hatte ich gesagt, ja, aber ganz halbes Ei nicht. Oder? Das, ja. Das drückt den Wert eines Eies aus. Ne? Man hat einfach gar keine Eier gehabt. Ne? Und wenn der Frau hätte man zwei Eier nicht, dann hat sie als aushausig hätte sie da gegolten. Also aber zu großzügig. Ne?
Ja,
das
genau.
War verpönt. Also Eier war was. Und da war das Dinkelmehl halt sehr gut geeignet, auch im Winter Spätzle zu machen.
Ja. Also ich kenne das eben auch so, dass je mehr Eier man reintut, umso besser werden sie.
Das stimmt schon. Also viele immer mehr leider nehmen nur Eier zum Spätzle machen. Mhm. Ne? Aber das soll
auch nicht sein.
Also soll nicht so gesund sein. Ne? Man rechnet pro Person also 100 Gramm Mehl und ein Ei. Also pro Person ein Ei. Mhm. Und es sind also für vier Personen macht man die, habe ich geschrieben, die Rezepte und der Rest tun wir halt mit Wasser anmachen. Ne? Mm. Also vier Eier genügen vollkommen. Also das andere ist übertrieben. Mm. Klar, die werden ein bisschen farbiger. Mm. Aber dann kaufen sie die Eier, wo wir im Supermarkt die dann gefärbte Eier haben. Natürlich werden sie dann farbiger. Ne? Aber,
Also dann lieber eben Bio-Eier.
Richtig.
Und nicht von der Legebatterien und
Nein.
dafür nur vier Eier rein, anstatt eben...
Ja, pro Person ein Ei. Ne?
Genau, anstatt eben für jede Person zwei Eier.
Zehn Eier reinschlagen. Mhm. Und,
ja, also lieber, manchmal ist dann weniger mehr, gell?
Das ist nicht typisch schwäbisch, ne?
Schwäbisch ja, ist ja sparsam. Ne? Genau, der Spart.
Wir sagen es mal, Geiz ist geil, das blöde Wort kann ich nicht hören, aber das trifft auf die Schwaben schon teilweise zu, ne?
Ja, da stimmt schon, da ist der Schwabe sehr bekannt dafür, dass er sehr sparsam ist.
Die Schotten Deutschlands.
Ja. Naja, wenigstens sind ja die Schotten auch noch sparsam, dann sind es ja nicht nur die Schwaben, gell?
Naja. Das kommt aber halt daher, weil sie früher, also sagen wir, ich spreche jetzt von der Alp oben, da war, also die waren sehr arm, ne? Da hat man wirklich gespart, auch an die Eier, ne? Also das ist, da hat man die Eier wahllos da reingeschlagen, sondern ein Ei war was Kostbares, ne?
Ja. Können wir uns heute, also unsere Generation kann sich das schon gar nicht mehr vorstellen, weil wir das einfach gar nie erlebt haben.
Nee, ist ja alles im Überfluss heute da. Ja, so ist es.
Aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann auch mal wieder umdenken müssen.
Ja, diese Mahner laufen überall rum. Ich mahne. Es kommt auch in andere Zeiten, wieder schlechte Zeiten.
Naja, man spricht immer...
Wohl in der Eggerle, hat sich mal immer gesagt.
Ja, irgendwo. Man spricht immer von den sieben Fetten und den sieben mageren.
Die werden ja schon längst fällig.
Ne? Ja. Naja, ich weiß nicht, da ist da die 70 irgendwie, gell? Vielleicht.
Zu den Spätzlesmaschinen ist mir gerade noch was eingefallen, was vielleicht witzig ist. Da habe ich auch mal einen Radiosender, geht vor ein paar Jahren schon mal. Und da habe ich gesagt, also wer was übrig hat an Maschinen, tun wir das Museum, also ich bereichere mich da nicht dran. Und jetzt hat jemand angerufen von Stuttgart, sie hätten so eine Spätzle-Presse und hat erzählt, er hat nach dem Krieg in einer Fabrik geschafft, wo die stillgelegten, abgestürzten oder was ich weiß, kaputten Flugzeuge haben das Aluminium außen rum wegmontiert, haben es eingeschmolzen und haben Spätzlesdrücker gemacht. Ne? Also das sind Spätzlesdrücker vom Kampfflugzeug, also fliegende. Da haben wir gesagt, Gewehr zu fliegen oder so irgendwas. Und bei denen heißt es Flugzeug zu Spätzlespressen. Gell? Also das war dann schon interessant. Oder Eimaschinen hatte. Das hat einer ausgefräst vom Feuerwehrschlauch. Ne? Die waren ja auch so Aluminium, so große. Und dann schraubt man das rein oder oben so Presse draufbaut. Und dann kann man unten kommen, dann sind die Löcher drin. Und dann kommen Spätzle raus. Die waren nach dem Krieg sehr erfinderisch. Ne? Mhm. Da gibt es ja die Geschichte, dass also Schwabe im Krieg an der Front furchtbar gelitten haben, weil sie keine Spätzle gekriegt sind da draußen. Da ist einer auf die Idee gekommen, eine große Dose zu nehmen, hat unten mit einem großen Nagel lauter Löcher reingehauen, hat Spätzle da gemacht und hat es dann durch die alte Bix ins Wasser reingedrückt und die waren heavy da draußen.
Ja.
So Geschichten gibt es halt über das Spätzle.
Naja, ich kenne das. Meine Tochter, die isst auch am liebsten Spätzle mit Soße und ganz viel Soße.
Und das muss sein.
Ja.
Spätzle mit Soße, sonst ist nichts los. Gell?
Naja, manchmal gucken sie sich da schon ganz komisch an, weil sie braucht dann immer einen tiefen Teller und extra einen Löffel dazu.
Der Schwabe ist bekannt als Nassesser. Mhm. Und die leeren ja sogar noch Soße über das Wiener Schnitzel noch drüber. Ne? Also,
dass es halt nicht so trocken ist.
Ja, das ist halt eine gute Schluckhilfe. Ne? Also die wissen schon, auf was ankommt.
Ja, ist ja schon interessant, oder? Ich finde es witzig. Wir hören gleich noch mehr. Ja, und jetzt sind wir wieder da in der Plattform. Und zu Gast ist heute Herr Siegfried Ruhrs. Über das kleinste Spätzlesmuseum der Welt haben wir uns unterhalten. Und wir haben schon ganz viel über Spätzle erfahren, über Mehl, Dinkelmehl, über Eier. Und jetzt hätte ich mal noch eine Frage, wie ist denn überhaupt der Name Spätzle entstanden?
Ja, das ist die große Frage, wo sich heute die Professoren noch drüber streiten.
Aha.
Man sagt zum Beispiel, früher hat es ja hier viele Kloster gegeben im Mittelalter in Ulm und da waren ja hauptsächlich, wie heißen die Männer oder die
Mönche.
Die Mönche. Und, also da gab es die Küchenmönche speziell und die haben da immer den Teig da immer geschnitzelt ins Wasser rein ne? Und da haben die immer gesagt, Auf Italienisch immer Spezzato. Mhm. Wir machen heute wieder ein Spezzato von Mehl und so. Ne? Mhm. Und Spezzato war, also das war der Begriff für die geschabte Teigwaren. Und das hat sich dann so, ja, wir machen ein Spezzato. Und da hat sich das so abgeschliffen durch die Jahrhunderte und irgendwann ist mal Spätzle rausgekommen. Mhm. Ne?
Sehr komisch, wieso Italienisch, Spezzato, waren da Italiener in den Klöstern?
Ja, okay. Die Mönche waren Italiener. Mhm. Und die haben hier die Leute befruchtet mit ihren geistigen Ergüssen hier. Ja?
Ah, okay.
Zum Christentum voll bekehrt oder was aufpasst. Oder was. Und das waren Italiener. Mhm. Also, ja, und die haben halt dann das Spezzato gemacht. Ne? Mhm. Spezzare heißt im Italienischen Schneiden, Schnetzel und so weiter. Ne? Man sagt ja geschnetzeltes Fleisch. Ne? Mhm. So,
ja.
Und so ist der Name vermutlich entstanden. Andere sagen, ach was, das kommt vom Spatz, ne?
Vom Ulmer Spatz.
Man hat einfach einen Teigklumpen ins Wasser reingeschmissen und der war so groß wie ein Spatz. Und dann hat man früher gesagt, heute kocht man wieder Spatze. Ne? Also, kann auch sein, ich weiß es nicht. Ne? Es gibt ja die Löffelspatzen, gibt es zum Beispiel, also das ist auch ein Gericht. Da tut man,
was sind das?
Ich weiß ganz, was heißt es. Das hat man eine Bäuerin gezeigt in Leichingen. Die hat da Wasser aufgekocht und hat das Mehl reingeklärt in das kochende Wasser.
Nur Mehl.
Und hat es dann verrührt, bis ein richtiger Teig war. Nur Salz, aber keine Eier. Mhm. Weil wenn sie noch Eier reinschlagen, ist schon Brandteig. Und diesen Teig, der nur Wasser war und Wasser und Salz, den hat die mit meinem Löffel rausgestochen. Und hat es dann in Butter eingeschwenkt. Schmeckt wunderbar.
Aha. Ach so, das war da nicht so ein so ganzer Topf voll Wasser, wo die das Mehl rein hat.
Nein, das hatte ich schon vielleicht 2-3 Tassen Wasser. Mhm. Die hat sie aufgekocht, hat das Mehl rein und hat es richtig verrührt, bis ein batziger Teig da war.
Ah, ja, okay.
Und dann hat sie das so auf der Seite immer mit so einem Löffel abdreht und ins Wasser rein und sagt sie, da haben wir früher saure Bohnen gemacht und Wasserspatze.
Mhm.
Wasserspatze heute.
Ah, das hört sich interessant an.
Weil im Winter immer keine Eier gekriegt hat. Ne? Aber also da sind die da draufgekommen mit heißem Wasser, das genießbar zu machen.
Das sieht man mal, gell, wenn man was nicht hat, wie es auch anders geht.
Ja. In Österreich und der Schweiz heißen sie Knöpfli. Mhm. Ne?
Ja.
Und in Österreich fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein.
Weiß ich nicht.
Nockerl. Also da sagen sie Nockerl. Und in Ungarn unten sagen sie Nocketli. Also da gibt es auch diese, da hat mir eine Ungarin mal erzählt, ihre Großmutter hat also immer auf ein Brett den Teig auch drauf und hat es so vorgeschoben und hat dann das auch immer so auf der Seite, dass so richtige Teigfetzen, und zwar in der Gulasch reingeflogen sind. Ne? Direkt in der Gulasch. Und das war immer so, sagen wir, 6-7 Minuten, bevor man den serviert hat, der war schon gar. Und dann haben die da den Gulasch abwunden. Da waren die, man hat auch Galuschka gesagt, also Nocketli, Ungarn, ne? Also.
Ja, was es alles gibt.
Was alles gibt's eigentlich.
Haben Sie das auch alles in Ihrem Kochbuch stehen?
Ja, natürlich. Also nach das Kochbuch, ja, sowieso eine Geschichte für sich. Da waren wir mal beim Essen. Und da habe ich so illustrierten Blätter und da sehe ich Leute so Tellergerichte und da war so Rahmbraten drüben mit der Rahmsoße und Spätzle. Und Spätzle, da klingelt es mir bei mir, gucke ich die Dinger an, sage, das sind ja keine Spätzle. Ne? Und habe es dann rausgerissen und habe es dann mit dem Vergrößerungsglas, guck, es war das kleingeschnittene Spaghetti aufeinandergeklebt. Das war das vom berühmtesten Soßenhersteller in Deutschland, ich sage den Namen jetzt nicht, haben die so Soßen halt vorgestellt. Ne? Und dann habe ich denen also einen langen Brief geschrieben, also was sie da wohl angestellt hätten und dann habe ich also Antwort sogar gekriegt und dann hat die Chefin da geschrieben, sie glauben gar nicht, was sie bei uns eingerichtet haben. Es sind Köpfe gerollt. Ja. Daraufhin hat also die Firma mir ein Kochbuch geschickt, muss ich selber rausbringen. Da war dann Geisburger Marsch drin und den machen sie mit Bandnudeln. Ah. Also Geisburger Marsch mit Bandnudeln, das ist wirklich ein Nudeleintopf, aber ist ja nie ein Geisburger Marsch, kehrt Spätzle rein. Ne? Ja, gut. Und dann denke ich, denen schicke ich jetzt ein Kochbuch. Über Spätzle muss ja geben. Ne? Nimmt man ja, wenn es so. Hat nichts gegeben. Ne?
Echt?
Dann ich gesagt, na, schreibe ich uns. Ne? Habe ja viel gelernt, den Koch gelernt auch in meiner Jugend. Und dann habe ich gesammelt, glaube über ein Jahr, die ganze Verwandtschaft abgelauert. Ja, du bei Käsespätzle und Romator reinlegen, dass man richtig schön stinkt, ne, riecht. Und so weiter. Also, interessante Rezepte sind da auftaucht. Ne? Und dann haben wir das gemacht. Und da haben wir gesagt, das kauft kein Mensch. Die Leute wissen alle hier, wie man Spätzle macht. Ne? Die haben richtig angestellt damals. Ne? Da haben wir so eine kleine Auflage gemacht. Die waren in 14 Tagen waren die ausverkauft. Ne?
Und wie heißt das Kochbüchle?
Schwäbische Spätzleküche. Gibt es also heute noch zum Kaufen. Kann man bestellen. Ne? Und dann hat die 30. Auflage erreicht. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Ist also ein württembergischer Bestseller geworden, da hat kein Mensch geahnt. Die auch nicht. Ne? Und da sind ein Haufen Rezepte drin. Vom Geisburger Marsch bis über Spinatspätzle, Kräuterspätzle, Dinkelspätzle. Schabte und kochte und druckte und weiß ich was alles.
Ja, also das mit diesen Spinatspätzle zum Beispiel, das kenne ich vom Ruhetal. Mhm. Also da hat man dann eben auch, wenn Spinat übrig geblieben ist, hat man dann so für die Mitarbeiter dann halt Spinatspätzle gemacht.
Ja, also ja. Wenn man da so nach Zauli, sagen wir mal, den frischen Spinat zum Arbeiten, dann kaufe ich den gefroren, Cremespinat, also der taue den auf und unter den Teig runter arbeiten und dann haben sie wunderbare Spinatspätzle. Ne? Man kann auch mit Brennnessel tolle grüne Spätzle machen. Mhm. Das haben wir im Urlaub mal gemacht. Da haben wir was langweilig gesagt, komm, kochen wir heute mal was Neues. Und dann haben wir gesagt, los, Brennnessel her. Und dann haben wir Gemüse gemacht und gesagt, komm, dann machen wir gleich noch Brennnesselspätzle. Schmecken wunderbar. Es brennt nicht irgendwie im Mund, sondern das ist alles.
Also Brennnessel soll ja auch ganz gesund, eine ganz gesunde Pflanze sein. Ja,
absolut.
Gell?
Ne? Früher wurde empfohlen, Brennnesseltee zur Entschlackung. Mhm. Also man kann Brennnessel in Spätzle zerkleinert reintun. Ne? Mhm.
Ich habe auch gehört, dass die Samen von den Brennnesseln, dass sie ganz gesund sind. Aber die muss man mit dem Mörser ein bisschen zerdrücken, dass die...
Die
Samen von den Brennnesseln.
Das weiß ich nicht.
Die Brennnesselsamen, doch. Aha. Die muss man aber mit dem Mörser zerdrücken, dass eben diese wertvollen Inhaltsstoffe, genau, dass der Körper die aufnehmen kann.
Ja, ja.
Und die kann man so in Salat dann reinstreuen und so. Ist wohl ganz gesund, ja. Also Brennnessel ist...
Ist immer bei der Brennnessel, gell?
Ja.
Was die Spätzle alles bewirkt.
Genau, was sie alles bewirkt. Aber Brennnessel ist eine absolut gesunde Pflanze. Also da kann man wirklich ganz viel damit machen. Also
man kann auch eine Art Spinat machen.
In Frankreich wollten sie es mal verbieten, die Brennnessel, weil die ja so viel Heilwirkung hat. Und die Pharmaindustrie, die ist ja da immer sehr bedacht, dass da nicht so viel rauskommt.
Tatsächlich?
Ja, und da wollten sie die Brennnessel verbieten. Habe ich schon gesagt, die sind doch nicht ganz dicht. Mhm. Also wie wollen sie denn eine Brennnessel verbieten? Ja, die wächst doch überall.
Die wächst doch wild, im Wald rein.
Eben, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Ja. Ja, leider wachsen die Spätzle nicht auf die Bäume.
Nee, die wachsen nicht auf die Bäume. Ja, aber so gibt es ja doch viele Variationen, wo man
das
machen kann.
Das ist unwahrscheinlich. Wenn Sie da mal anfangen, Sie müssen überlegen, in den Teig können Sie alles reinmachen. Mhm. Das liegt an Ihrer Kreativität. Zum Beispiel können Sie, ich habe mal rote Spätzle gemacht, ein bisschen Tomatenmark, ein bisschen Ketchup, dann habe ich rote Spätzle. Mhm. Ne? Also man kann da wirklich variieren und dann machen sie mal eine grüne dazu und dann kann man zum Beispiel auch mit Maismehl gelb färben. Mhm. Also wenn jemand, man hat ja zum Beispiel, wo ich da gelernt habe damals, hat man auch mit den Eiern gespart, ne? Mhm. Und da hat man so eine gelbe Farbkette in der Flasche, aber immer ein paar Tropfen in das Wasser rein.
Das ist da waren die
wunderbar gelb, ich weiß ja. Das ist richtig beschissen, ne? Was vom anderen Jahr verboten war.
Mhm. Und, naja, man könnte jetzt ein bisschen Kurkuma reintun, das wird dann auch gelb.
Ich habe mal Curry rein, der wird grau.
Ah ja, okay.
Kurkuma habe ich noch nie probiert, weil irgendwann habe ich es mal aufgehört. Mhm. Es reicht. Ne? Ja. Und ja, also es liegt jedem, bei jedem selber, was er mit den Spätzle anfängt, ne? Wie er die verfeinert. Gell? Meine ich so. Käsespätzle, das kann man machen. Ne? Da gibt es die Schweizer zum Beispiel, da gibt es ja diesen Kräuterkäse, ne? Mhm. Zum Reiben, den reiben die inzwischen auch noch ein, der so richtig stark duftet, ne? Also wer es mag. Ne? Mhm. Also man kann da schon.
Dass sie auch Geschmack haben, gell?
Ja, die. Ja. Weil sie sind ja ziemlich geschmacksneutral. Ne?
Ja, ja, genau. Ja. Also wenn man da so einen seichten Käse reintut, dann, ja. Schmeckt es halt so.
Ja, man muss also die im Allgäu oben, die tun dann drei verschiedene Käse reiben die rein, also Bergkäse und zwei andere, und damit ihr einen Geschmack kriegt. Mm, ne?
Das mache ich auch.
Ah, jetzt guck an, Feinschmecker und uns.
Ja, ja, nee, ja. Beim Einkaufen.
Und was ganz wichtig ist bei den Käsespätzle, auch kriegst du die Zwiebel drauf, ne? Und ein bisschen Schnittlauch. Der Wahnsinn.
Ja, ja. Doch, so die Spätzle, die sind schon sehr gut.
Ja, man könnte auch wirklich die Küche, auch das Geld am so Ende des Monats ein bisschen strecken. Spätzle, bloß Mehl und Wasser und zwei Eier. Also so, dann kann man wirklich tolle Gerichte machen. Ne? Man kann den richtigen Käse reinreiben. Man ja.
Kann Schinkennudeln machen oder ja, man kann eigentlich alles
machen. Auflauf machen.
Viel, ja. Ja. Gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Früher haben sie sogar die Spätzle als Süßspeise genommen. Da haben sie auf der Alp oben immer Apfelschnitz, ganz fein, sehr andämpft, in Butter. Und haben dann einen Zucker drüber, das karamellisiert. Und dann haben sie ein paar Spätzle noch drauf. Und dann haben die Kinder das zum Essen gekriegt, das süße Spätzle.
Ja, das ist auch interessant. Das kennen sicher auch die wenigsten.
Kennt niemand mehr.
Ja.
Nee, wenn man heißt Spätzle, das ist was mit Soße, das ist mit, ja, pikant. Nee, das kann man süß auch essen.
Mhm. Ja, cool, was wir hier alles erfahren. Ja, ja, und wir sind auch schon wieder am Ende angelangt. Und bei mir zu Gast war heute der Herr Siegfried Ruß mit seinem kleinsten Spätzle-Museum der Welt.
Im Kornhäusle, in der Creperie, im ersten Stock, Eintritt kostenlos.
Ja, und immer von 17 Uhr bis...
Von Montag bis Freitag, von 17 Uhr bis abends, bis nachts dann. Ne? Und Samstag, Sonntag dann von 11:30 bis nachts.
Genau, so wie es Kornhäusle einfach geöffnet hat.
Im ersten Stock.
Ja. Und sehr interessant. Und an die 60 Gerätschaften haben Sie gesagt.
Ja, sind dabei alte Schaumlöffel, alte Seier, alles Mögliche.
Alles, was man für Spätzle machen braucht.
Alles, was man braucht, ist zum Besichtigen.
Ja, wunderbar. Und wir haben jetzt auch ganz viel heute erfahren über Dinkel, über Eier.
Über das Mehl.
Also genau, Sachen,
die Herstellung,
die man schon lange wieder vergessen hat. Gell?
Ja.
Haben wir wieder in Erinnerung gebracht. Ja, und wir sind am Ende und... vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen plauschen zu dürfen.
Ja, mich hat es auch gefreut. Und vielen Dank auch an die Zuhörer, dass Sie zugehört haben. Und wir wünschen noch einen schönen Tag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.